Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bevor ihr euch diese grandiose Creepypasta anhören könnt, möchte ich noch auf einen kleinen technischen Fehler hinweisen, der von Minute 20 bis 30 circa auftauchen kann. Das ist mir leider erst im Nachhinein aufgefallen. Der Grund dafür ist, dass ich ein neues Mikrofon habe, neue Technologie und dergleichen und ja, das muss erstmal ein wenig angepasst werden und dies habe ich erst im Nachhinein bei dem Editieren dieser Episode bemerkt. Also wundert euch nicht, ich entschuldige mich dafür und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Creepypasta. Schweißgebadet lag ich im Bett, die Augen hinauf zur Decke gerichtet. Meine Ohren vernahmen nur leise den Klang von Kirchenglocken, die jenseits dieser hölzernen Wände zur Mitternachtsstunde schlugen. Das Fieber wurde immer schlimmer und meine Gelenke waren schon seit Tagen diesen unerträglichen Schmerzen ausgesetzt. Meine Augenlider waren schwer und ich hatte Mühe, sie aufzuhalten. Jeden Moment drohte mich die krankheitsbedingte Benommenheit in eine weitere Ohnmacht zu versetzen. Dann ertönten schwere Schritte vor der Tür, die nun knarrend die Tür zu öffnen begannen. Der Schatten eines gewaltigen Schnabels zeichnete sich auf den mit Kerzen beleuchteten Wänden ab, während in mir die reine Angst die Oberhand ergriff und mich in pures Entsetzen beförderte. Wenn mich die Benommenheit und diese unerträglichen Schmerzen nicht an das Bett gefesselt hätten, dann wäre ich wohl aufgestanden und durch das weit geöffnete Fenster geflohen. Ich konnte es jedoch nicht. Alles, was ich in diesem Moment tun konnte, war, an den Abend vor ungefähr 3 Tagen zurückzukehren, an dem dieser schreckliche Albtraum begonnen hatte und mir klar wurde, dass ich diese Hölle, in die mich dieses Ding gelockt hatte, wohl nie wieder verlassen würde. Der Gang. Es begann alles an einem gewöhnlichen Dienstagabend. Ich hatte bereits das Haus gereinigt, David und Hannah ins Bett gebracht, ein heißes Bad zur Entspannung genommen und mir meinen weißen Pyjama angezogen. Eigentlich war der Tag damit für mich beendet und ich hätte mich vermutlich wie jeden Abend noch mit Steven, meinem Partner, auf die Couch gesetzt und ein wenig mit ihm ferngesehen. Eigentlich gefiel es mir nicht, da er immer wieder diese langweiligen Talkshows sah oder lauthals seinen Lieblingsteam beim Fußball anbrüllte. Davon wurden Hannah und David immer wieder wach und tauchten völlig verschlafen im Wohnzimmer auf. Daraufhin sollte ich sie natürlich wieder ins Bett bringen. Nein, es gefiel mir überhaupt nicht, mit ihm auf dem Sofa zu sitzen, aber irgendeiner Tätigkeit musste ich noch nachgehen. Denn obgleich ich den ganzen Tag gearbeitet und das heiße Bad mich in tiefe Entspannung versetzt hatte, so verspürte ich dennoch nicht den Drang, ins Bett zu gehen. Schlurfend wie ein übermüdeter Rentner, aber dennoch hellwach, ging ich die Treppe hinauf in die Küche. Steven hatte den Fernseher bereits eingeschaltet. Fußball. FC irgendwas gegen, naja, irgendeine andere Mannschaft halt. Fußball war noch nie mein Fachgebiet und ich konnte schon die Schreie hören, die Steven in wenigen Minuten dem Fernseher entgegenwerfen würde, so als würde es irgendetwas am Ausgang des Spielstandes ändern. Schatz, ich hab vergessen, Arnie in die Scheune zu bringen. Wärst du bitte so lieb und bringst ihn rein? Natürlich. Wie konnte ich mit meiner Naivität nur annehmen, dass der Tag bereits gelaufen wäre? Arnie war der einjährige Hund meiner Tochter, den sie vor wenigen Monaten völlig unerwartet angeschleppt hatte. Hier in unserer lockeren und offenen Familie hatte keiner was gegen ein Haustier, aber erstens erschien es mir doch schon ein wenig frech, dass Hannah, ohne etwas zu sagen, einen Hund mit ins Haus brachte und zweitens stellte sich bereits nach wenigen Stunden heraus, dass David scheinbar eine Hundehaarallergie hatte. Deshalb musste der Hund, Arnie, von da an draußen übernachten. Zunächst gab es natürlich ein Riesengeschrei, weil Hannah nicht wollte, dass ihr neuer Freund draußen in der Kälte und im Dunkeln schlafen musste. Dann schob sie all die Schuld auf David und forderte sogar, dass wir stattdessen ihn im Freien schlafen lassen sollten. Natürlich ging das nicht. Wir einigten uns darauf nach einiger Zeit, dass der Hund in der Scheune schlafen durfte, wo es zumindest warmes Stroh und eine schwache, aber funktionsfähige Glühbirne gab. Ich verspürte, ehrlich gesagt, wenig Lust dazu, nochmal nach draußen in die Kälte zu gehen, schon gar nicht in meinem neuen und zudem sehr dünnen Pyjama. Aber andererseits konnte es auch nicht sonderlich schlimmer sein, als neben Steven zu sitzen und blutende Ohren zu bekommen. Schlurfend und träge begab ich mich nach draußen. In hellem Schein des Mondes, vor dem großen baufälligen Haus und zwischen all den Bäumen, die ihr Herbstlaub bald schon abwerfen würden, hatte man mich glatt vor ein Gespenst halten können. Doch während diese sich meist elegant und schwerelos bewegten, torkelte ich wie ein besoffener Untoter über das kühle, feuchte Gras.
Arnie!
Meine Stimme war etwas heiser. Hoffentlich würde ich mir bei diesen Temperaturen keine Erkältung holen. Morgen musste ich Steven auf dem Feld helfen und übermorgen musste ich bei Davids Theateraufführung auftauchen. Ich wollte gewiss nicht der Elternteil sein, der die Show ständig mit den kratzigen Husten unterbricht. Langsam sah ich mich um. Die Töle war nirgendwo zu sehen. Im Baum über mir saß eine Schleiereule und ließ ihren unheimlichen Ruf über das in Dunkelheit getauchte Grundstück hallen. Dann vernahm ich ein leises Knurren in der Ferne. Ich drehte mich um und erblickte Arnie, keine 20 Meter von mir entfernt, vor der Scheune stehend. Naja, wenigstens musste ich ihn nicht davon überzeugen, sich dort hineinzubegeben. Als ich ihn erreicht hatte, öffnete ich unter Kraftaufwand das Scheunentor und wies ihn an, hineinzugehen. Arnie zeigte keinerlei Reaktion auf meine Anweisungen.
»Hey Arnie, Rainer, los, ich bin müde.«
Mein Tonfall wurde strenger, doch er machte immer noch keine Anzeichen davon, sich zu bewegen. Er starrte nur noch in die Finsternis hinein, die in der Scheune herrschte, und gab dieses aggressive Knurren von sich. Ich dachte mir nichts dabei, vermutlich hatte er ein Eichhörnchen oder eine Ratte oder ähnliches gewittert. Es wäre ja schließlich nicht das erste Mal gewesen, dass er sowas tat. Allerdings wunderte es mich, dass er nicht augenblicklich in die Scheune gestürmt war, nachdem ich das Tor geöffnet hatte. Eigentlich war dies das Erste, was er tat, sobald er einen Eindringling wahrnahm. Diesmal jedoch nicht. Er stand einfach nur da und knurrte. »Ach, Arnie!« Seufzend setzte ich mich neben ihn und kraulte sein Ohr. Normalerweise genoss er dies immer und schmiegte dann seinen Kopf an meinen Oberschenkel, doch er verweilte weiterhin in jener Stellung. Ich begann mich etwas zu fragen. Er hatte etwas gewittert, so viel war klar. Er war nun auch angriffslustig. Oder vielleicht war er ängstlich. Langsam erhob ich mich und starrte in die Dunkelheit. Vorsichtig setzte ich einen Schritt vor den anderen und griff im Vorbeigehen einen alten rostigen Spaten, der eigentlich schon längst hätte auf dem Müll landen sollen. Nun diente er als Waffe gegen einen potenziellen Einbrecher. Was um alles in der Welt veranlasste einen Dieb dazu, in einer Scheune nach Wertsachen zu suchen. Alles, was sich hier befand, war ein Traktor, der Pflug und weitere Dinge, die man nicht einfach so stehlen konnte. Mein Daumen und mein Zeigefinger ertasteten das Ende einer Schnur, die von der Decke baumelte. Ruckartig zog ich daran, jeden Moment darauf gefasst, den maskierten Gauner zu erblicken, der sich Zugang zu meiner Scheune verschafft hatte. Was ich jedoch erblickte, hätte unheimlicher kaum sein können. Ich stand nicht mehr in meiner Scheune, zumindest erinnerte das, was ich vor mir sah, in keinster Weise daran. Stattdessen befand ich mich in einem langen, dunklen Gang, einer Art Bildergalerie. Auf dem Boden war ein großer Teppich ausgebreitet, der mich wie ein Fließband immer weiter durch den Gang zu befördern schien. Ich weiß nicht, was in mich gefahren war, doch irgendeine unbekannte Macht brachte mich dazu, den mir unbekannten Weg weiter zu beschreiten. Ich verspürte den Drang herauszufinden, was sich am Ende dieser Galerie befand. Während ich weiterging, fiel mein Blick auf die schwach beleuchteten Gemälde an der Wand rechts neben mir. Auf der linken Seite befanden sich Fenster, durch die jenes Mondlicht fiel, welches mir einen Blick auf die Bilder gewährte. Ich weiß nicht wieso, doch ich empfand ein seltsames Unbehagen bei diesem Anblick. Auf dem ersten Gemälde erkannte ich die Konturen von mehreren Leuten, die scheinbar vergnügt und sorglos gemeinsam an einem Tisch saßen, aßen und dort etwas tranken. Eigentlich eine sehr heitere und stimmungsvolle Szenerie, doch das Unbehagen rührte weniger von dem, was sich im Vordergrund abspielte, sondern mehr von der kaum erkennbaren, aber überaus bedrohlich wirkenden Gestalt, die die illustrierte Runde durch das verschmutzte Fenster von draußen betrachtete. Mein Weg führte mich immer tiefer in den dunklen Gang hinein, und ich hörte nun Arnie verängstigt hinter mir fiepen. Er hatte Angst und ich verstand wieso. Die ganze Sache war durch und durch furchteinflößend. Ich verstand selbst nicht, was mich hier hielt, doch irgendetwas hielt mich an diesem Ort fest und ließ mich einfach nicht los. Das nächste Bild verpasste mir eine Gänsehaut. Die fröhliche Runde war nun nicht mehr so fröhlich. Sie hatten das Essen beiseite gestellt und ihre vorher noch glücklichen Gesichter waren zu ernsten, beinahe ängstlichen Mienen verzogen. Von ihren Stirnen tropfte Schweiß und einer der Männer hielt sich die Hand vor den Mund. Ich konnte die Übelkeit, die diesen Mann wohl überkommen hatte, fast selber spüren. Ein zweiter Mann kauerte in einer Ecke des Raumes und verkroch sich unter einer dicken Wolldecke. Ich wusste nicht, wie die Künstler es getan haben oder der Künstler es getan hatte, doch es schien fast so, als würde der Mann direkt vor meinen Augen zu zittern beginnen. Kälte überkam mich und ich wandte meine Augen von dem Mann ab und richtete meinen Blick auf die hölzerne Tür des Raumes, die sich einen Spalt geöffnet hatte. Ich konnte nur einen Schatten erkennen, doch dieser Schatten alleine löste in mir eine Furcht aus, wie ich sie in meinem Leben noch nie verspürt hatte. Ich vernahm einen leisen, winselnden Laut neben mir, und als ich meinen Blick gegen Boden richtete, stand auf einmal Arnie neben mir. Seine großen Augen starrten mich ängstlich an und sein Blick schien mich zu fragen, warum ich nicht einfach umkehrte. Er hatte recht. Warum drehte ich mich nicht um und ging einfach? Ich wusste es nicht. Jedes Mal, wenn diese Frage in mir aufkam und ich mir vornahm, mich aus der Scheune oder wo immer ich mich auch befand, zurück ins Haus zu begeben, begannen meine Gliedmaßen sich gegen mich zu wenden und leiteten mich stattdessen umso tiefer in den Gang, entlang an der immer unheimlicher werdenden Bildergalerie. Ich fragte mich, was mich auf dem nächsten Bild erwarten würde, doch das, was vor meinen Augen auf dem rissigen Papier des Gemäldes abgebildet war, ließ mir augenblicklich den Wunsch aufkommen, nicht hingesehen zu haben. Die Menschen lagen am Boden, über die Tische gebeugt und in den Ecken des Zimmers kauernd. Ihre sich vor Schmerz windenden Körper waren mit großen, schwarzen Pestbeulen übersät und ihre Münder waren weit aufgerissen, so als würden sie qualvolle Schreie des Schmerzes ausstoßen. Ihre Augen waren weit aufgerissen und starr nach oben an die Decke gerichtet. Der morsche Boden des Raumes war mit Erbrochenem überflutet und während die Menschen durch ihren eigenen, hervorgewirkten Mageninhalt krochen, wurden sie aus der hintersten Ecke des Raumes beobachtet. Die Gestalt war nunmehr kein Schatten mehr und zeichnete sich deutlicher auf den Gemälde ab als auf den anderen Bildern zuvor. Sie stand im Dunkeln und lediglich ihre Beine und der lange Umhang, den die Person über den Boden hinter sich herschleifte, waren zu sehen. Ich schüttelte mich. Was waren das nur für Bilder? Was war das alles hier? Ich war wahrscheinlich gar nicht erst nach unten gegangen, sondern hatte mich direkt ins Bett gelegt. Vielleicht ist auch ein Wunder geschehen und Steven hatte beim Fernsehschauen nicht herumgebrüllt, worauf ich einfach neben ihm auf den Sofa eingeschlafen bin. Vielleicht war ich wohl doch müder, als ich angenommen hatte. Eine andere Erklärung konnte es dafür nicht geben. Das hier war ein Albtraum, ein ganz und gar scheußlicher Albtraum. Der Gang schien nun langsam, aber sicher sein Ende zu erreichen. Vor mir erschien kein weiteres Gemälde, und auf der linken Seite konnte ich nur noch 3 übrige Fenster zählen. Der Gang musste dort einfach zu Ende sein und selbst wenn dem nicht so wäre, so musste ich doch wenigstens nicht mehr diese furchtbaren Abbilder dieser leidenden Menschen sehen. Nun betrat ich sie. Die völlige Finsternis. Die Galerie ging noch weiter, als ich es befürchtet hatte. Ich sah gar nichts mehr. Orientierungslos tastete ich mich vorwärts. Arnie ging weiter neben mir her, doch auch er schien völlig ohne jegliche Form von Orientierung zu sein. In dem Moment fühlte ich vor mir das kalte Gestein einer Wand, und als ich meine Finger über diese gleiten ließ, spürte ich schon bald die Oberfläche von altem Papier. Ein weiteres Gemälde, dachte ich mir. Das Licht des Mondes erhellte den übrigen Teil des Ganges, in dem ich mich befand, so gut wie überhaupt nicht mehr. In mir stieg abermals das Gefühl von Unbehagen empor. Aus irgendeinem Grund machte es mich beinahe wahnsinnig, dass ich keinen Blick auf das Bild werfen konnte, und gleichzeitig wünschte ich mir, dass ich nie das grässliche und vermutlich im höchsten Maße verstörende Abbild erkennen musste, das ich in der Dunkelheit noch vor mir zu verbergen vermochte. Plötzlich gab Arnie wieder dieses bedrohliche Knurren von sich und neben mir leuchtete plötzlich etwas auf. Panisch wich ich zurück und stolperte fast über den Hund, der wie angewurzelt neben mir stehen geblieben war. In letzter Sekunde fand ich Halt an der Wand und starrte die kleine Laterne an, die vor mir auf einem hölzernen Tisch platziert worden war. Vorsichtig kam ich näher und tastete nach dem Griff, mit dem ich die Laterne hochhob, um nun endlich einen Blick auf das Gemälde werfen zu können. Meine Hände zitterten, meine Lippen bebten vor Angst. Mein Atem stockte. Vor meinen Augen bildete sich ein Schaubild des puren Grauens ab. Die Menschen lagen nebeneinander aufgereiht auf den Tischen, jeder einzelne ihrer Körper mit schwarzen und verbreiteten Beulen überwuchert. Dazu dieses furchtbare Gesicht. Jeder von ihnen machte es. Ihre Münder waren immer noch weit aufgerissen, doch mir fiel auf, dass diesmal Blut aus ihnen herauslief, so als hätte man ihnen die Zungen herausgerissen. Ihre Augenhöhlen waren leer und dennoch sah es so aus, als würden sie mich verzweifelt und völlig schockiert anstarren. Doch das Schlimmste an ihren offensichtlich toten Körpern waren die aufgeschlitzten Bäuche und der gewaltsam aufgebrochene Brustkorb, aus dem sowohl das Herz als auch alle restlichen Organe entfernt worden waren. Wie leere, aus Fleisch bestehenden Höhlen lagen die Körper der Menschen auf dem Tisch, während sich hinter ihnen die Konturen jener Figur abbildeten, die vom ersten Gemälde an ein schreckliches Unwohlsein in mir ausgelöst hatte. Die Person trat nun nicht mehr als Schatten auf, sondern hatte sich endgültig als vollständig gemalte Figur im Bild manifestiert. Es war ein Pestdoktor. Ich hatte schon Abbilder dieser Leute gesehen, und sie schienen mir schon damals unheimlich zu sein. Jedoch war keines dieser Bilder so angsteinflößend wie dieses hier. Das Gesicht der Person wurde von einer langen, schwarzen Schnabelmaske verdeckt, die sich wie ein spitzer Dolch auf die aufgerissenen Körper der Menschen richtete. Auch wenn seine Augen nur schwarze Höhlen waren, so konnte man dennoch eine gewisse Befriedigung in seinem Blick erkennen. Den er auf seine verstümmelten Opfer warf. Seine linke Hand hielt er über einen der toten Körper und ich meinte, eine frisch herausgetrennte Niere zwischen seinen Fingerspitzen erkennen zu können. Ich musste würgen, konnte mich jedoch im letzten Moment zusammenreißen. Dass mich ein Bild, ein schlichtes Bild, emotional so beeinflussen konnte, erschien mir beinahe grotesk. In der rechten Hand hielt der Pestdoktor einen schwarzen, langen Gehstock, auf dessen Spitze eine schwarze und überaus finster dreinblickende Krähe saß, die die Leichname gierig beäugte. Mich überkam in diesem Moment eine Art Panikattacke und ich taumelte leicht benommen rückwärts. Arnis Knurren wurde immer lauter und schließlich entwich mir ein angsterfüllter und schriller Schrei, der geisterhaft durch den langen Gang hallte. In diesem Moment ertönte ein merkwürdiges Geräusch, so als wäre ein schwerer Riegel umlegt worden. Im selben Moment ertönte ein lautes Knarren und vor mir öffnete sich ein großes Tor. Ich war immer noch nicht sicher, was ich von dieser ganzen Situation halten sollte und was das alles zu bedeuten hatte. Doch ich wollte herausfinden, was sich hinter diesem Tor verbarg. Wenn ich träumte, dann war dies vielleicht ein Zeichen dafür, dass ich jetzt aufwachen konnte. Und wenn es kein Traum war, so war es vielleicht ein Zeichen dafür, dass ich in das Licht, welches hinter der Tür herausstrahlte, gehen würde und sterben sollte. Diese beiden Gedanken flogen immer und immer wieder durch meinen Kopf, doch kein Gedanke der Welt hätte so scheußlich sein können, dass er mich auf das vorbereitete, was mich jenseits dieser Galerie erwartete. Es war nicht mein Erwachen. Es war auch nicht mein Tod. Es war etwas, das so fürchterlich war, dass mich alleine die Vorstellung daran in den puren Wahnsinn getrieben hätte. Was immer hier auch angebaut wurde, es wurde bereits geerntet, was für diese Jahreszeit auch nicht ungewöhnlich war, aber was für eine Jahreszeit war es eigentlich? Bevor ich die Scheune vor gerade einmal 10 Minuten betreten hatte, herrschte draußen bereits die Kälte des späten Herbstes, doch hier waren die Temperaturen höchst angenehm, beinahe schon warm. Es muss Sommer sein, schoss es mir durch den Kopf, während meine Augen gegen den Himmel wanderten. Es war Tag. Und Sommer schien es auch zu sein. Ich war schlichtweg an einem anderen Ort, so als wäre ich verreist oder vielmehr verschleppt worden. Angst. Ich wollte weg hier. So schnell wie nur irgendwie möglich. Blitzschnell wandte ich mich dann von dem Feld ab und drehte mich zum Scheunentor, doch es war verschlossen. Mit aller Kraft versuchte ich, das Tor wieder aufzuschieben und wider meine Erwartungen, ließ es sich sogar einen Spalt weit öffnen. Doch was ich erblickte, verschlug mir nicht nur den Atem, sondern schleuderte mich ruckartig in eine Gefühlslage des absoluten Entsetzens. Es war eine Scheune. Einfach nur eine Scheune. Kein dunkler Gang. Keine Gemälde. Absolut nichts war mehr da. Panisch sah ich mich um, als ich plötzlich wieder Arnis aggressives Knurren vernahm. Augenblicklich erstarrte ich, denn auch wenn ich nicht sah, was sich hinter mir befand, so war ich mir dennoch sicher, dass es diesmal keine unsichtbare Bedrohung war, die Arni da soeben anknurrte. Langsam und zitternd wie Espenlaub drehte ich mich um. Der Anblick ließ mich noch im selben Moment zu einer Salzsäure erstarren. Krähen. Ihre langen, schwarzen Schnäbel waren wie Speere auf mich und Arni gerichtet. Ihre kohlefarbenen Augen hatten uns angriffslustig fixiert. Ab und zu gab eine von ihnen einen krächzenden Laut von sich und jedes Mal ließ mich dieses Geräusch zusammenzucken. Diese gesamte Szenerie war schon grauenhaft genug, doch dann erblickte ich etwas, das meine Angst in mir in zuvor ungeahnte Höhen katapultierte und das Blut in meinen Adern gefrieren ließ. Die Gestalt. Inmitten des Feldes. Umgeben von Krähen, die bedrohlich mit den Flügeln auf- und abschlugen. Ein Gehstock. Er war fest in der rechten Hand umklammert. Auf seinem Gesicht thronte diese grauenhafte Schnabelmaske. Es ging ein ganz und gar abscheulicher Geruch von ihm aus. Wie eine zum Leben erwachte Vogelscheuche stand sie vor mir und starrte mich mit ihren leeren, schwarzen Augenhöhlen an. Mit der linken Hand, die in einem dunklen, ledernen Handschuh steckte, strich der unheimliche Pestdoktor der Krähe, die sich auf seinem Gehstock platziert hatte, durch das schwarze Gefieder und gab dabei diese tiefen und schauderhaften Atemgeräusche von sich. Was war das für eine Person? Ich wich einige Schritte zurück. Ich war bereit dazu, jeden Moment in die Scheune zu stürmen und das Tor hinter mir zu schließen, wohin mir diese Gestalt und ihre unheimlichen Krähen hoffentlich nicht folgen konnten. Das schwere Atmen stoppte abrupt und er blieb plötzlich wie versteinert stehen. Arnie hörte augenblicklich auf zu knurren und ich spürte, wie mein Herz immer schneller in meiner Brust zu pochen begann, so, als würde es jeden Moment explodieren. Die Person hob plötzlich ruckartig ihre Hand empor und deutete mit seinen Finger auf mich und Arnie. Doch in derselben Sekunde begann der gesamte Krähenschwarm dieses fürchterliche Krächzen auszustoßen und eine nach der anderen stürzte auf mich und Arnie zu. Wahnsinnig vor Angst stolperte ich rückwärts in die Scheune hinein und landete in einem großen Haufen von Stroh. Ein stechender Schmerz durchfuhr meine Hand und ich versuchte, das Gefühl, so gut ich konnte, zu ignorieren, als ich plötzlich etwas anderes bemerkte. Arnie? Der Hund blieb wie angewurzelt an der Stelle stehen, an welcher ich gerade noch mit ihm verweilte. Arnie! Er reagierte nicht auf meine Rufe. Nachdem der angriffslustige Krähenschwarm nur noch wenige Meter von uns entfernt war, blieb er trotzdem weiterhin so stehen. Verdammt, ich konnte jetzt nicht mehr raus und ihn holen. Vollkommen irritiert und ohne zu wissen, was ich tat, griff ich mit meinen zitternden Händen nach dem Scheunentor und schob es mit all der Kraft, die ich aufbringen konnte, zu. Meine Hände waren blutverschmiert. Ich musste auf irgendetwas Spitzes gefallen sein. Eine Mistgabel oder so etwas Ähnliches. Das sollte jetzt aber nicht mehr wichtig sein. Viel schlimmer als der Schmerz in meiner Hand waren die Geräusche, die von draußen an mein Ohr drangen. Zwischen all den krächzenden Lauten und dem Klang der wilden Flügelschläge vernahm ich das entsetzliche Jaulen von Arnie. Ich legte mein Ohr an das Scheunentor und glaubte sogar zu hören, wie die spitzen Schnäbel der attackierenden Vögel in Arnis Fleisch eindrangen, langsam und qualvoll in Stücke hackten. Nach wenigen Sekunden war Arnis lautes Jaulen nur noch ein kümmerliches Winseln und kurz darauf verstummte er sogar. Ich versuchte, so flach wie möglich zu atmen, während ich dem Geschehen vor dem Tor lauschte. Es herrschte mit einem Mal absolute Ruhe. Keine Flügelschläge. Kein Krächzen. Kein Laut von Arnie. Diese Biester müssen ihn getötet haben. Während ich mich langsam wieder von dem ersten Schock erholte, fiel mein Blick auf meine Hand. Blut tropfte von meinen Fingern auf den erdigen Boden und das gelbe Stroh. Dort fing plötzlich etwas zu rascheln an. Erschrocken wich ich zurück und starrte auf das behaarte kleine Tier, das sich seinen Weg aus dem großen Haufen bahnte und blitzschnell an mir vorbeihuschte und dann in einem kleinen Erdloch zu verschwinden drohte. Mein Blick fiel jetzt abermals auf die blutende Wunde an meiner Hand. Ich erkannte auch, was es war. Es war kein Stich, der mich verletzt hatte. Es war ein Biss. Völlig benommen von der Angst davor, dass ich mich durch diesen kleinen Biss mit einer der wohl meist gefürchteten Seuchen der Menschheitsgeschichte infiziert hatte, lehnte ich mich gegen das Scheunentor. Augenblicklich zu knarren begann, sodass ich bereits befürchtete, es würde nachgeben und mir nicht weiterhin als Schutz vor diesen greifenden Kreaturen dort draußen dienen. Dann ertönte plötzlich eine Stimme, so schauderhaft und entsetzlich, dass ich sie nie mit Worten hätte beschreiben können. Es musste der Pestdoktor sein, welcher nun direkt vor dem Scheunentor stand, keine 10 Zentimeter von mir entfernt.
Es ist vollbracht.
Und der Atem der unheilvollen Gestalt, der durch diese schmalen Ritzen im Holz drang und meinen Nacken streifte, gab mir das Gefühl, vom Hauch des Todes selbst berührt worden zu sein. Mein Magen verkrampfte sich und ich hielt mir angewidert die Nase zu, um nicht noch mehr von diesem fürchterlichen Geruch des Aases einzuatmen, welcher unbarmherzig versuchte, in meine Nasenhöhlen einzudringen. Leicht benommen und vollkommen verstört von den Ereignissen der letzten Minuten taumelte ich geradewegs zu jenen Strohhaufen hinüber, in dem es vor kurzem noch die Ratte nistete.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Welche mich völlig unerwartet angegriffen und gebissen hatte. Ohne groß nachzudenken, hob ich meinen Fuß an und stampfte auf den großen gelben Haufen herum, gab dabei mit Hass erfüllte Schrei von mir, in der Hoffnung, jedes noch hier verbliebene Nagetier unter meinen Füßen zu begraben und zu zerquetschen. Im Stroh regte sich nichts mehr. Entweder war die Ratte, die bereits getürmt war, die einzige gewesen, oder ich hatte alle übrigen zermalmt und ihr verzweifeltes Quieken, das sie im Angesicht des Todes ausstießen, mit meinen lauten Schreien übertönt. Ich war auf einmal so müde, wie schon lange nicht mehr. Das war der Anfang vom Ende. Der Beginn einer grausamen Tortur, die irgendwo in einer Welt oder einer Zeit stattfand, von der ich weder wusste, wie ich in sie hineingeraten konnte. Fragen über Fragen schwirrten durch meinen Kopf, der inzwischen höllisch schmerzte und sich so schwer wie eine Kugel Blei anfühlte. Wo war ich? Wie war ich hierher gekommen? Was hatte mich hierher geführt? War das alles real um mich herum? Was war dort draußen mit Arnie geschehen? Vielleicht war der Gang auf der anderen Seite jedoch verschwunden, genau wie hier. Aus welchem Grund hatte man mich hierher gebracht? Würde ich jemals zurückkehren können? All diese Fragen brummten in meinem Schädel und mit jeder Sekunde schien mein Kopf schwerer zu werden, bis sich schließlich die wichtigste Frage von allen in den Vordergrund bahnte und mich erfüllte von Angst. Waren die Bilder in der Galerie dazu gedacht, mir Angst einzujagen, oder sollten sie mich lediglich auf das Grauen vorbereiten, das mich schon bald, sehr bald, erwarten würde? Diener der Pest. Ein grässliches Gefühl, das wie ein Blitz durch meinen Körper schoss, riss mich aus meinem Schlaf und ich erwachte in vollständiger Dunkelheit. Das Tageslicht war verschwunden und ich konnte kaum noch meine Hand vor die Augen sehen. Ein leichter Mondschein, der durch das verwitterte und rissige Dach der Scheune fiel, ermöglichte es mir, mich halbwegs zu orientieren. Ich brauchte einen Moment, um all das, was mir zugestoßen war und mir im ersten Moment lediglich wie ein böser Traum vorkam, aus dem ich nun erwacht war, zu verarbeiten. Das Stroh begann unter mir zu rascheln und ich fuhr erschrocken nach oben, aus Angst, dass sich, während ich schlief, wieder eine so garstige Ratte in diesem eingenistet hatte. Als ich genauer hinsah, bemerkte ich, dass das Stroh nur aufgrund meiner zitternden Gliedmaßen zu rascheln begonnen hatte. Der Schauer von gestern war tief in meinen Körper gefahren, hatte dort verweilt, und ich konnte nur erahnen, wie lange er noch vorhatte, sich wie ein Parasit in mir festzusetzen. Es herrschte noch immer dieselbe Stille, wie zu dem Zeitpunkt, an dem ich meinen Schlaf überwältigt hatte. Es war jedoch eine andere Stille. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, doch als der Angriff der Krähen vorüber war, hörte sich die folgende Stille an, wie die vor einer zweiten Attacke. Vorsichtig erhob ich mich von meinem Bett aus Stroh und lugte aus einem der Risse im Holz nach draußen, um sicherzugehen, dass ich diesmal alleine war. Meine Hoffnung erfüllte sich. Ich erblickte ein leeres Feld auf der anderen Seite des Tores. Jedoch hing noch immer der starke Gestank der Verwesung in der Luft. Nicht so schlimm wie zuvor, doch noch immer ausreichend, um mich zum Würgen zu bringen. Entweder war es Arnis toter Körper, der in der Hitze der Sonne aufgequollen war wie ein Teig in einem Ofen und langsam, aber sicher zu verrotten begann. Es war der Geruch, den der Pestdoktor ausgesandt hatte. So intensiv, dass er sich quasi wie eine Zecke an diesen Ort geheftet hatte und erst binnen mehrerer Tage verschwand. Langsam schob ich das schwere Scheunentor auf und sah mich um. Von der unheimlichen Schnabelmaske gab es auch weit und breit keine Spur mehr. Als mein Blick jedoch zu Boden fiel, wurde die Erleichterung, die ich zuvor noch verspürt hatte, in pures Entsetzen umgewandelt. Arnis zerfleischter Körper lag direkt vor dem Tor. Seine äußere Seite war mit Kratzspuren übersät. Er hatte versucht zu entkommen. Er hatte versucht, zu mir zu kommen. Sein braunes Fell war nun blutrot gefärbt und völlig zerrupft. Ich würde fast so weit gehen zu sagen, dass sein Leichnam nicht einmal mehr einem Hund ähnlich sah. Warum bist du nur stehen geblieben? Vorsichtig tastete ich nach seinem Nacken und kraulte zärtlich sein rötliches Fell. Ich fiel auf die Knie und beugte mich über seinen toten Körper. Ich war vollkommen überfordert mit der gesamten Situation. Ich war verzweifelt. Warum tat man mir so etwas an? Warum hatte man mich diesem grauenvollen Szenario ausgesetzt? Eine schwere Benommenheit. Sie breitete sich in meinem Körper aus und ich spürte, wie sich etwas unter meiner Haut zu bewegen begann. Nein, das war nicht möglich. Der Hund, er atmete. Verwirrt und gleichzeitig geschockt starrte ich auf den völlig zagten Leichnam des Tieres, der mich anzustarren schien und plötzlich wie eine wilde Bestie, die ebenso gut Stephen Kings Roman Friedhof der Kuscheltiere hätte entspringen können, auf mich zuschnellte und versuchte, mir in die Kehle zu beißen. Ich stürzte nach draußen und landete unsanft auf dem harten Erdboden. Ich versuchte, den wild gewordenen Arnie, der nur noch als loser zusammenhängender Fleischfetzen zu bestehen schien, von meinem Hals abzuhalten, doch die Kraft des Hundes war beachtlich. Ich wurde soeben von einem Tier angegriffen, das allem Anschein nach aus dem Totenreich zurückgekehrt war, um die Lebenden mit ins Jenseits zu reißen. War dies etwa das Werk des Pestdoktors? Hatte er die Macht, sowohl fremde Menschen oder auch Tiere in seine Welt zu holen, als auch die Möglichkeit, sie nach ihrem Tod als willenlose Untote zu missbrauchen? Wozu das Ganze? Im nächsten Moment verspürte ich einen dumpfen Schlag auf meinem Hinterkopf, dem ein pochendes Gefühl folgte, das mir langsam, aber sicher die Besinnung zu rauben schien und mich abermals in einen tiefen Schlaf versetzte, aus dem ich erst am nächsten Morgen wieder erwachen sollte. Ich wollte fort von hier. Ich wollte nach Hause. Steven würde merken, wenn ich nicht da war. Er würde doch sicher kommen. So durfte es nicht weitergehen. Ich wollte weg von hier. Doch ein ungutes Gefühl verriet mir, dass es vergeblich war, solch einen Wunsch zu äußern. Als ich mein Bewusstsein langsam wieder erlangte und es mir möglich war, meine Augen leicht zu öffnen, konnte ich zunächst nur verschwommen erkennen, dass ich in einem Zimmer lag. Ich fühlte nicht mehr den harten Erdboden unter mir, sondern wohlig, weiche Wolle. Es fühlte sich an, als wäre ich auf einer Wolke aus der Hölle hinaufgeschwebt. Ich erinnerte mich schlagartig an Arnis zerfleischten Körper, der mich in Stücke zu reißen versucht hatte, und an einen dumpfen Schlag, der mich am Hinterkopf traf, und alsbald stieg mir die schreckliche Befürchtung auf, dass der Pestdoktor zurückgekehrt war, um mich zu holen, und es ihm diesmal gelungen war. Ruckartig sprang ich auf und urplötzlich durchfuhr ein stechender Schmerz meinen Kopf und ich fühlte mich binnen weniger Sekunden völlig benommen, woraufhin ich mich wieder geschwächt auf das weiche Bett sinken ließ, auf dem ich erwacht war. Als mein Kopf auf dem weißen Schafsfell niederlag, öffnete sich knarrend eine Tür und eine Frau betrat den Raum. Sie sah nicht älter als 30 aus, doch Narben auf ihrer Haut sowie die müden Augen und die blauen Flecke auf ihrem Körper zeigten mir, dass ich schon jede Menge durchgemacht haben musste. Ob es der Pestdoktor war? Beruhigen Sie sich bitte, sagte sie mit einer sanften und beruhigenden Stimme. Ich konnte es mir nicht erklären, aber seit ich in dieser fremden Welt gelandet war, war dies das erste Mal, dass ich nicht vor Angst zitterte oder ein deutlich spürbares Unwohlsein empfand. Zum ersten Mal fühlte ich mich so, als könnte ich gerettet werden. Ich wollte sie fragen, wer sie war, doch als ich meinen Mund öffnete, entwich diesem nur ein leises Hauchen. Ein Wort oder gar einen ganzen Satz konnte ich nicht hingegen herausbringen. Bitte schonen Sie Ihre Kräfte. Die Krankheit hat Sie bereits geschwächt. Ruhen Sie sich also aus und beten Sie um die Kraft, die Sie benötigen werden, um geheilt zu werden. Ich versuchte verzweifelt, meine Stimme zu finden, doch meine Kehle fühlte sich an, als hätte jemand eine Schnur um sie gelegt und fest zugezogen. Ich versuchte, meinen Rachen zu befeuchten, um die Trockenheit verschwinden zu lassen und es mir vielleicht so möglich zu machen, einen Ton hervorzubringen. Nach einigen Minuten gelang mir dies auch. Ich klang sehr leise und konnte selber kaum verstehen, was ich sagte, als ich heiser einen kurzen Satz aushauchte.
Wo bin ich?
Die Frau setzte sich zu mir ans Bett und legte einen feuchten, kalten Lappen auf die Stirn. Das Kühlen tat gut und ich fühlte mich sogleich besser, als die Hitze aus meinem Kopf entwich, doch die Benommenheit und die stechenden Schmerzen blieben weiterhin bestehen. Sie sind vermutlich verwirrt, schlafen Sie lieber noch ein wenig. Ich werde Ihnen alles beantworten, wenn Sie ein wenig ausgeruhter sind. Die Frau stand vom Bett auf, ging hinüber zu der morschen Holztür und verschloss diese. »Ich habe sie in meiner Scheune gefunden. Ich nahm sie mit nach Hause. Sie erinnern sich vielleicht.« Das tat ich tatsächlich. Ich erinnerte mich, doch ich war mir auch nicht sicher, ob die Frau gesehen hatte, von welch grausamer Macht ich dort draußen in der Dunkelheit bedroht worden war, von der sie mich allem Anschein nach gerettet hatte.
»Das war ihre Scheune?«
Langsam erlangte ich meine Stimme zurück und ich konnte nun teilweise deutlich widersprechen, und die Dame musste sich nicht mehr mit einem Ohr über mich beugen, um meine Worte vollends wahrnehmen zu können.
Allerdings,
ich erbaute sie damals mit meinem Mann Tobias, als wir in die Gegend zogen. Zunächst haben wir in dem Dorf dort drüben hinter dem Hügel gelebt. Sie deutete noch mit ihren zittrigen Fingern aus dem Fenster, doch ich war noch zu schwach, um meinen Hals in die entsprechende Richtung drehen zu können, um einen Blick auf das zu erhaschen, das sie soeben zu zeigen schien, doch ich nahm an, dass es die Hügel waren, hinter denen sich das eben erwähnte Dorf befand. Doch, man hat uns verbannt.
Warum?
Ich weiß es nicht. Die Menschen dort waren sonderbar. Sie erzählten wirre Geschichten, hatten eine Sterberate, die höher war als die in jenem anderen Dorf. Dort, wo ich zuvor lebte, sind die Leute nicht so oft gestorben. Sie redeten von unheimlichen Gestalten. Sie meint den Pestdoktor. Es gab ihn also wirklich. Ich hatte es mir nicht eingebildet. Es fiel mir schon nach meiner offensichtlichen Zeitreise sehr schwer, an seiner Existenz zu zweifeln, doch irgendwie hatte ich es zu verdrängen versucht, so wie wir Menschen es schon oft mit jenen Dingen getan haben, von denen wir uns am meisten fürchteten. Doch nun gab es keinen Zweifel mehr.
Was meinen Sie? Die Menschen waren sonderbar.
Der Blick der Frau verfinsterte sich, und sobald ich ihre angsterfüllten Augen sah, bereute ich meine Frage auf der Stelle, da ich mir sicher war, dass ich die Antwort überhaupt nicht hören wollte. Sie sind alle tot. Jeder Einzelne. Geschlachtet wie ein Opferlamm auf dem Altar. Ich habe ihre toten Körper gesehen, wie sie die Erde des Dorfes pflasterten und ihr Blut einen roten Bach des Todes schuf, der nun durch diesen Ort fließt. Ein jeder von ihnen, ausgeweidet, die Knochen zermalmt und ihre Münder so weit aufgerissen, dass sie selbst im Tode noch so aussahen, als würden sie Gott, den Herrn, um die Hilfe anflehen, die jedoch nie kommen würde, da ihre Seelen bereits in den brennenden Flammen der Hölle verzehrt wurden. Die Bilder wurden mir schlagartig zurück ins Gedächtnis gerufen und eine Gänsehaut breitete sich unter meinen Körper aus.
Ihr Mann? Was ist mit dem?
Fragte ich zaghaft. Augenblicklich stand die Frau vom Bett auf und ging hinüber zur Tür. Bevor sie das Haus verließ und mich alleine zurückließ, drehte sie sich noch einmal um und sagte: Stellen Sie lieber keine Fragen, deren Antwort Ihre ohnehin schon gepeinigte Seele nicht ertragen würde. Ich werde nachher wieder nach Ihnen sehen. Neben dem Bett befindet sich eine Schale voller Wasser, falls es Sie dürsten sollte. Sie verschloss die Tür und binnen weniger Minuten überkam ich wieder die Müdigkeit. Mein Blick trat oben auf die Decke und der Lichtstrahl, der durch das Fenster gefallen war und das Haus mit Wärme gefüllt hatte, verschwand. Das Licht des Tages wich einer kalten und unheimlichen Düsternis, als sich draußen der Himmel verdunkelte und ein gewalttätiges Unwetter losbrach. Während meine Sinne schwanden und ich immer weiter in den Schlaf glitt, prasselte draußen der Regen auf die Erde. Blitze durchzuckten den Himmel und füllten den Raum mit grellem Licht, und jedem dieser Blitze folgte ein unbarmherziger Donnerschlag, der meine Glieder erzittern und in mir die Vermutung aufkommen ließ, dass Gottes Zorn selbst über mich gekommen war. Zweiter Tag. Gliederschmerzen. Als ich aus einem wohl mehrstündigen Schlaf erwachte, war es noch immer dunkel in meinem Zimmer, doch die Stille um mich herum verriet mir, dass dies nun nicht mehr auf das Gewitter, sondern auf den Einbruch der Nacht zurückzuführen war. Ich wollte mich aufrichten, doch meine Arme wurden, sobald ich sie aufstützte, von einem pochenden Schmerz durchzogen, woraufhin ich mich augenblicklich zurück auf das weiche Schafsfell sinken ließ. »Sparen Sie sich die Mühe«, ertönte eine vertraute Stimme neben mir aus der Ecke des Zimmers. Die Konturen der Frau schierten sich aus der mich verschlängenden Finsternis heraus an und wurden dezent vom leichten Schein des Mondes erhellt. Das Gesicht der Frau wirkte fahl und ängstlich. Es wirkte besorgt, als sie sich zu mir setzte und meine Hand mit ihren Fingern streifte. »Sie haben starke Schmerzen in den Gliedern, nicht wahr?« Nicht einmal meinen Kopf konnte ich heben, ohne dass der pochende Schmerz auch hier unbarmherzig zuschlug. »Das sind die ersten Symptome. Es tut mir leid.« Die Art und Weise, wie sie es sagte, ließ mich erzittern. Ich hatte zwar schon die Befürchtung, dass es sich um den todbringenden Erreger handelte, der vor Jahrhunderten Millionen von Menschen das Leben kostete, als ich bemerkte, dass ich von einer Ratte gebissen wurde. Doch jetzt, wo mich die Frau so ansah, mit diesen mitleidigen Augen und diesem Klang der Hoffnungslosigkeit in der Stimme, wurde mir erstmals bewusst, dass es keine Hoffnung mehr geben würde für mich. Ich vermutete es bereits, als ich sie das erste Mal sah. Sie lagen in der Scheune und wälzten sich auf der Erde umher, schrien ganz entsetzlich und weinten vor sich hin. Es ist nicht ungewöhnlich, dass das starke Fieber, das die Krankheit mit sich bringt, die Menschen Dinge sehen lässt.
Dinge? Was meinen Sie? Was habe ich denn gesehen?
Sie hatte mich gesehen, so viel war klar. Doch ich wollte wissen, wie viel sie gesehen hatte, bevor ich mein Bewusstsein verlor. Hatte sie noch gesehen, wie Arnie auf mich losgegangen war, als jene reißerische Bestie, in die dieses verfluchte Monstrum ihn verwandelt hatte, nachdem es zuließ, dass seine Krähen ihn zerfleischten? Hatte sie auch dies gesehen? Sie lagen nur da, die Leiche eines gerissenen Hundes in den Arm. Das arme Tier war bereits vollständig zerfleischt worden und lebte vermutlich schon seit einigen Stunden nicht mehr. Sein Kadaver stank so doll nach Aas. Immer wieder wälzten sie sich mit ihm herum und schrien, dass er verschwinden solle. Danach verloren sie das Bewusstsein. Ich habe sie zu mir mitgenommen, gewaschen und in das Bett gelegt. Sie liegen jetzt hier schon seit 2 Tagen. Ich konnte es nicht fassen. War es tatsächlich möglich, dass ich mir den Angriff nur eingebildet hatte? Sollten dies lediglich die Symptome der Pest gewesen sein? Was sollte dieses Ding von mir? Warum hat es mich hierher gelockt? Ich lag nun seit 2 Tagen hier und wenn dieser Doktor nach mir suchen sollte, dann hätte er mich doch bereits ausfindig gemacht und mich getötet. Bei Arnie hatte er doch auch nicht gewartet und für ein Wesen, dem es möglich war, Menschen aus einer anderen Zeit in seine Welt zu lotsen, war es doch sicherlich kein Problem, eben diese Person in einen solchen kleinen Umkreis ausfindig zu machen. Diese Seuche hatte ein ganzes Drittel Europas ausgerottet, wozu also eine vollkommen unbeteiligte Person hierher führen, nur um sie dann mit der Pest zu infizieren. Doch dann kam mir eine furchtbare Vermutung auf. Was ist, wenn das Ziel der Kreatur? Was ist, wenn das Ziel dieser Kreatur war, mich in meine Welt zurückzugeleiten, um erneut die Pest wüten zu lassen? Voller Entsetzen griff ich nach der Hand der Frau und hielt sie fest, wobei ich den plötzlichen Schmerz, der mein Handgelenk durchfuhr, einfach ignorierte. Ich hatte Angst. Furchtbare Angst. Bitte, sagen Sie es mir. Was ist passiert an diesem furchtbaren Ort? Meine Sinne schwanden. Ich versuchte, mich gegen den plötzlichen aufgetauchten Schwindel zu wehren. Ich versuchte, dem Drang einzuschlafen zu widerstehen, doch bevor ich meinen Satz richtig beendet hatte, überkam mich eine erbarmungslose Müdigkeit, die mich abermals in einen tiefen Schlaf versetzte, welcher bis zur nächsten Nacht anhalten sollte. 3. Tag. Pestbeulen. Als ich wieder erwachte, konnte ich nicht einmal mehr meinen Hals bewegen, um zu sehen, was um mich herum vor sich ging. Doch irgendetwas war hier, das wusste ich. Kälte hatte den Raum erfüllt und ich bemerkte, dass ich nicht mehr in jene flauschige Decke gewickelt war, die mich die letzten Tage vor eben dieser Kälte geschützt hatte. Was ging hier vor sich? Sie beschuldigten mich der Hexerei. Die Stimme der Frau kam aus der Richtung der Tür, doch sie klang rau, deutlich heiser und sie hatte einen durch und durch bösartigen Unterton, der mich in meinen Verdacht, dass ihr etwas nicht stimmte, umso mehr bestätigte. Ich wollte etwas sagen, konnte es jedoch nicht. Es war, als hätte irgendetwas meine Zunge betäubt. Ein helles Licht leuchtete auf und entzündete den Docht einer Kerze, die neben mir auf einem hölzernen Schränkchen stand. Es brachte leider nur sehr wenig Licht in die Finsternis, die mich umgab, doch es reichte aus, um mir einen Blick auf die diabolischen Augen der Frau zu gewähren, die sich wie immer wieder auf das Bett gesetzt hatte und mich anblickte. Die Flamme der Kerze spiegelte sich in einem Blick und erzeugte ein furchterregendes Funkeln, das die Art und Weise, wie sie mich ansah, nur noch verschlimmerte. Ich kam hierher als hilflose Frau, alleine und von der Welt verlassen. Sie müssen wissen, in den umliegenden Dörfern und Städten war kein Platz für mich. Wohin ich auch ging, ich wurde vertrieben. Die Menschen hier sind fremden Menschen misstrauisch. Es ist fast 3 Jahre her, dass ich an diesen Ort kam und mich hier niederließ. Ich durfte bleiben, doch fristete ich ein Leben als Ausgestoßene. Niemand nahm Rücksicht auf mich. Niemand nahm Rücksicht auf mich, beachtete mich oder sagte auch nur ein freundliches Wort zu mir. Außer einer Person. Tobias. Er half mir, mich in die Gesellschaft zu etablieren. Ich wurde beachtet. Ich glaubte, dass nun endlich der Zeitpunkt gekommen war, an dem ich ein vollwertiges Mitglied dieser Gemeinde werden würde. Doch weit gefehlt. Tobias war einer der begehrtesten Junggesellen des Dorfes. Kaum hatten wir unsere Beziehung bekannt gegeben, bezichtigten mich einige der Frauen der Hexerei. Sie sagten, ich hätte Tobias mit einem Liebeszauber belegt. Sie zeigten mit dem Finger auf mich, so als wäre ich ein abscheuliches Monster, das ausradiert werden müsste. Ich wurde verbannt. Tobias folgte mir. Er war solch ein guter Mensch. Ich hatte mein neues Zuhause verloren, doch mit seiner Hilfe erbauten wir ein neues Heim. Ich war glücklich. Doch der Gott nimmt und gibt. Nur wenige Wochen, nachdem wir das Dorf verlassen hatten, litten wir unter ständigen Belastungen durch die Dorfbewohner des Dorfes. Sie warfen uns wüste Beschimpfungen an den Kopf, forderten meinen Kopf und versuchten mehrere Male, unser Heim in Brand zu stecken. Dann, eines Nachts warfen einige von ihnen Steine durch die Fenster. Sie trafen meinen lieben Tobias am Kopf. Als ich mit ihm weglaufen wollte, bewegte er sich nicht mehr. Ich brauchte eine Weile, um zu verstehen, dass diese Bestien meinen Mann umgebracht hatten. Danach war ich zerfressen von Hass. Ein tiefer, unbändiger Hass. Der Hass konnte nur verschwinden durch das wohltuende Gefühl der Rache. Sie wollten eine Hexe haben. Gott, dann sollten sie eine bekommen. In jener Nacht verkaufte ich meine Seele dem Teufel. Ich verschrieb mich der schwarzen Magie und beschwor eine Kreatur aus den Tiefen der Hölle empor, die an Schrecklichkeit nicht zu überbieten war. Sie sollte jenes Leid und Elend über meine fasten Feinde bringen, das sie auch mir bereitet hatten. Jener Dämon bringt Schrecken und Tod mit sich aus dem Reich der Finsternis, und die Opfer hören von ihrem Tod stets das Läuten der Glocken in der Ferne. Ich erfuhr leider erst zu spät davon, dass das Wesen, welches meine Rache vollführen sollte, sich nicht einfach in das Reich der Dunkelheit zurückschicken ließ. An 54 Seelen muss er sich gelabt haben, bevor es wieder in die Tiefen der Hölle zurückkehren könnte. Das Problem war jedoch, dass jenes Dorf nur 53 Bewohner beheimatete. Ich selber wollte nicht meinen Kopf hinhalten, um meine Genugtuung zu erhalten, und ich konnte diesen Ort nicht verlassen, um eine benachbarte Person als Opfer darzubieten. Das nächstgelegene Dorf liegt mehrere Tage entfernt, und bis ich dort angekommen wäre, hätte mich die Kreatur eingeholt und mich seiner Sammlung an fauligen Kadavern hinzugefügt. Sie wären erstaunt, was die schwarze Magie alles für Praktiken beinhaltet. Ich weiß nicht, wie viel man dort, wo sie herkommen, über die Zeit weiß, aber es ist der Nachwelt sicher nicht alles erhalten geblieben, was hier stattgefunden hatte. Ich schuf einen Gang, durch welchen auch einst jenes Monstrum in meine Welt gelangte. Es trachtete nun nach dem Leben von ihnen. Es ist einfacher, leichter, eine Tür aufzubrechen, um das, was man benötigt, zu erhalten, anstatt es irgendwo anders in der Welt zu suchen und zu hoffen, dass man es findet. Ich begann am ganzen Leib zu zittern. Die Angst, die mit jedem einzelnen Satz der Frau zu steigen begann, ergriff Besitz von mir und versetzte mich in einen Zustand, den man nicht einmal in seinem schlimmsten Albtraum erreichen würde. Vorsichtig strich sie mich durch das Haar und lächelte verschmitzt. Es tut mir leid, dass es sie getroffen hat. Das können Sie mir glauben. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg, doch das ist nicht möglich. Bitte verzeihen Sie diese fürchterlichen Schmerzen. Es labt sich nicht an reinem Fleisch, sondern nur am Verdorbenen. Deshalb hat es die Ratten verseucht, die die Scharen durch das Dorf liefen, um sicherzugehen, dass sie jeden der Bewohner finden und infizieren würden. Mit jener Krankheit, die es aus jenem Reich der Finsternis gebracht hat. Ihr Blick musterte mich von oben bis unten. Die Seuche ist so etwas wie sein Gewürz, und wenn ich sie so ansehe, glaube ich, dass sie bereits servierfertig sind. Mit zitternden Gliedern und einem kalten Schauer im Nacken hob ich unter Schmerzen meinen glühenden heißen Kopf und sah an mir herunter. Mit einem Mal setzte jeder Schmerz, den ich bis dahin empfunden hatte, für einen kurzen Moment aus. Ein plötzlicher Schock raubte mir sämtliche Empfindungen. Pestbeulen. Mein gesamter Körper war von schwarzen, eitrigen Beulen übersät, die sich wie Parasiten an mir festgesetzt hatten. Das war das Ende. Ich wusste es. Was sollte denn nun aus David und Hannah werden? Sie müssten krank sein vor Sorge. Ich würde sie nie aufsehen sehen. Nie erleben, wie David für sein Theaterstück gelobt werden würde. Wie Hannah ihr Abitur machte und sie beide ein glückliches Leben führen würden. Ich würde sie nie mehr in den Arm nehmen können. Ihnen nie wieder eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Ich könnte ihnen und Steven nie wieder sagen, wie sehr es sie doch alle liebte. Stattdessen würde ich hier sterben. Allein und verlassen in der Dunkelheit, durch die Klauen jener abscheulichen Bestie, die mich seit meiner Ankunft an diesen grässlichen Ort verfolgte und vermutlich jedes Mal gierig durch das stets offene Fenster blickte und mich, sein neuestes Opfer, betrachtete, während ich schlief. Es sah zu, wie die Seuche in meinem Leib zu gedeihen begann. Als ich die Frau erhob und abermals das Haus verließ, spürte ich, wie mein Körper langsam, aber sicher zu verfaulen begann und während ich mir bewusst wurde, dass ich mich in einen Diener der Pest verwandelt hatte, hörte ich schwache Schritte, die langsam näher kamen. Im Kerzenschein erkannte ich den Schatten einer langen Schnabelmaske, der sich auf der sich öffnenden Tür abzuzeichnen begann, und in der Ferne vernahm ich mit einem Mal das Läuten dieser unheilvollen Todesglocken.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.